In jener Zeit sprach Jesus zu einigen von den Sadduzäern, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. Denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Vor der russischen Invasion, so schreibt die ukrainische Journalistin Melko Zerova, habe ich niemals jemanden gehasst. Aber jetzt frisst mich die Wut von innen auf. Ich weiß nicht, wie ich damit leben soll. Ähnlich dürfte es vielen Opfern von Gewalt und Ungerechtigkeit gehen. Auch zur Zeit Jesu war im Volk es noch nicht selbstverständlich, dass man Vertrauen darauf hat, dass Gott den Menschen im Tod nicht versinken lässt. Die Frage, wie ist dieses Vertrauen heute bei uns? In der ersten Lesung hörten wir aus dem zweiten Buch der Makkabäer diese furchtbare, sehr drastische Erzählung vom Martyrium der sieben Brüder und ihrer Mutter. Hier wird verkündet, Gott hat diese Familie, die treu zu ihm gehalten hat, aus dem Tod zu retten vermocht, gegen alle Gewalt des Königs Antiochus. Ja, aber zwar hat er ihnen das irdische Leben grausam zerstört. Das Leben in Gott aber ist stärker und geht darüber hinaus. Die Schilderung des Martyriums des heiligen Stephanus, das wir wieder dann an Weihnachten hören werden in der Apostelgeschichte, es geht sogar noch weiter. Dort, wir wissen es, verzeiht Stephanus sterbend seinen Mördern und betet für sie. Ja, in der Vergebung, da findet dann bereits Auferstehung statt. Denn dem eigenen Mörder vergeben zu können, ist bereits der Beginn des ewigen Lebens, in der Geborgenheit der Liebe Gottes. Manche meinen allerdings, daraus eine Regel machen zu sollen, die heißt, als Christ hast du immer zu vergeben. Aber jetzt frisst mich die Wut von innen auf. Ich weiß nicht, wie ich damit leben soll, sagt die Journalistin. Muss man als Christ immer vergeben? Das ist so nicht richtig. Es ist manchmal sogar schrecklich falsch. Denn mit dieser scheinbar frommen Regel wird unter Umständen ein Opfer der Gewalt noch zusätzlich ein Vorwurf gemacht. Du als Christ vergibst nicht einmal? Du als Christ? Oder im Fall der überfallenen Ukraine etwa? Ach ja, schön, du kannst vergeben. Vielleicht gibt es ja doch nur Nazis dort und es gab vielleicht nie eine wirklich freie Ukraine. Du vergibst ja. Vergebung ist erst dort möglich, wo das Unrecht als Unrecht offenbar und als solches anerkannt worden ist. Das Martyrium, wörtlich übersetzt Zeugnis, bezeugt daher nicht nur den Glauben des Opfers, sondern es macht zugleich die Gewalt offenbar. Es könnte sein, dass die Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonicher, die wir hörten, einen solchen Kontext hat. Dort heißt es, betet auch darum, dass wir vor den bösen, wörtlich deplatzierten und schlechten Menschen gerettet werden. Paulus könnte von Menschen sprechen, die in der Gemeinde eine Rolle an sich gerissen haben, mit der sie letztlich Gewalt gegen andere ausüben, die immer noch andauert. Und wie in manchen Familien gibt es auch und gerade vielleicht in besonders intensiv lebenden Gemeinden den Typ des einen, der sich als Guru nach vorne spielt, der versucht, alle anderen abhängig von sich selbst zu machen. Eine große Gefahr. Betet darum, sagt Paulus, dass wir davor gerettet werden. Ja, hier ist nicht die Zeit der Vergebung, sondern höchste Zeit, das Unrecht aufzudecken. Vermutlich schreibt Paulus an eine Gemeinde, die sich mit einer solchen Situation auseinandersetzen muss. Und dann kann man ahnen, was er meint, wenn er darauf hofft, Gott tröste euch und gebe euch Kraft bei jedem guten Werk und Wort. Denn Widerstand gegen psychische Gewalt braucht diese Tröstung und braucht diese Kraft bei dem Versuch, den Kopf gegen alle Verdrehungen klar zu bekommen, welche so perfide Formen der Machtausübung auslösen können. Das Opfer weiß oft gar nicht mehr. Ist es vielleicht selber Täter? Egal, ob es sich um eine solche Machtausübung zwischen Nationen handelt, in einer Gruppe, in einer Familie oder in einer Beziehung, wo es ja auch Machtausübung gibt. Nicht alle, schreibt Paulus, nehmen den Glauben an. Glauben bedeutet immer auch Vertrauen. Und nicht alle können zu dem Vertrauen finden, dass Gottes Kraft ihnen beisteht in jeder Situation. Diese Kraft fehlt vor allem dann, wenn die Unterdrückung im frommen Gewand daherkommt. Denken wir an die 10 Gebote. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und gleichzeitig wird immer wieder Kindern die Luft zum Atmen genommen, aber sie sollen Vater und Mutter ehren. Du musst verzeihen. Und gleichzeitig soll ja nicht, auf keinen Fall bekannt werden, dass Unrecht geschehen ist. Schwierige Situationen. Auferstehung bedeutet auch darauf vertrauen, dass Gott schon in dieses Leben hinein Kraft geben kann. Gegen die List derer, die das Leben nehmen wollen. Der Herr ist treu, schreibt Paulus. Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe zugewandt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung geschenkt hat, er ist treu. Kann man diese Worte des Apostels Leidenden, wie der eingangs zitierten ukrainischen Journalistin Melkozarova, nahebringen, ins Gesicht sagen? Die sagt, sie wisse nicht, wie sie mit der Wut leben soll. Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testaments kennt ein breites Spektrum an Lebenshilfen für uns Menschen. Gerade in Extremsituationen, in denen es um Tod und Leben geht, soll der Mensch nicht mit frommen Sprüchen abgespeist werden. So quasi, musst halt lieben und verzeihen. Denken wir da zum Beispiel an die Weherufe im Buch Jesaja oder an Jesu leidenschaftliches Wehe, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten. Wer Unrecht erlebt hat, kann zum Beispiel eine tiefe Befriedigung erfahren beim Beten von Rachepsalmen. Auch das ist Heilige Schrift. Sie benennen Unrecht, fordern von den Opfern keine Vergebung, sondern Vergeltung für die Taten der Frevler, wie es immer wieder heißt, der Frevler. Und diese Psalmen lassen beim Beten eine Gegenwelt wachsen, in der ein allmächtiger Gott der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft. Und dieser Gott, sagt Paulus, wie wir es in der Lesung hörten, tröste euch und gebe euch Kraft bei jedem guten Werk und Wort. Amen.